berührt, wie schwer es manche Menschen haben mit ihrem Lebensschicksal, wie die Maria ihr Kind gebärt in dem Stall unter den ganz armseligen Verhältnissen. Oder man bleibt einfach hängen mit seinen Gedanken, wie schwer es die Hirten hatten mit ihrer Nachtarbeit und niemand hat sich für ihre Rechte eingesetzt. Die Bürger Bethlehems, die hatten ihre bequemen Wohnungen und die armen Leute da draußen, die waren Tag und Nacht da im Freien. Oder man denkt über die ungerechten politischen Verhältnisse nach und sagt, es ist doch schlimm. Da ist ja die Erhöhung der Mehrwertsteuer noch wohltätig gegenüber dieser Steuerpraxis, die damals die Römer anwandten, wo da jeder an seinen Heimatort zurückkehren muss, wo die Steuerlisten erstellt wurden und dieses ganze Wirrwarr und die kleinen Leute müssen marschieren. Für die unter ihnen, die auf dem Hirtenfeld schon waren von Bethlehem, ist ja heute ganz schwierig, dorthin zu kommen, weil es eines der Gebiete ist, wo die radikalsten der Palästinenser wohnen, in Beit Shahur. Das ist ja nur 11 Kilometer bis zu diesem merkwürdigen Hügelkegel, dem Herodion, dem einzigen Berg und der Trutzburg, die den Namen Herodes des Großen trug. Der hat sich da droben eingeigelt, dort wurde er auch beerdigt. Das liegt so, wenn man von den Hirtenfeldern nach Osten blickt, direkt da gegenüber, und deutet schon an, in welchem Umfeld das alles passiert ist mit dem Weihnachtswunder, mit der Liebe Gottes und der Barmherzigkeit. War ja ein grausamer Tyrann, dieser Herodes, hat ja mit Vorliebe seine eigenen Kinder höchstpersönlich umgebracht und seine Lieblingsfrau. Der Augustus, der römische Kaiser, hat mal gesagt, lieber des Herodes Schwein sein als sein Sohn, dann geht es einem besser. Und das spielt die Weihnachtsgeschichte und man könnte überall stehen bleiben, es mag manchmal reizen, jetzt Gedanken darüber anzustellen, was das alles zu tun hat. Aber wissen Sie, das ist nicht die Botschaft der Bibel. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Die Bibel erzählt viel, was in unserer Welt tagtäglich passiert. Die Bibel ist ein realistisches Buch. Aber Sie kennen das ja, die Grausamkeit der Welt, die Ungerechtigkeit der Welt, das Leid, der Hunger, die Armut. Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Wir können es ja manchmal kaum mehr hören, wenn es in den Nachrichten, in Zeitungen dauernd und immer wieder kommt. Die Bibel hat eine Botschaft, eine Nachricht, eine Kunde, ein Evangelium, das uns fröhlich macht, das uns aufrichtet, Zuversicht gibt. Und auf das wollen wir unsere Gedanken richten. Was ist das hier in dieser Weihnachtsgeschichte? Mittendrin in dem schweren Geschehen, plötzlich. Der Helllichtstrahl der Gegenwart Gottes bricht an. Sie merken schon mit meinen Worten, ich kann es nicht richtig beschreiben. Die Bibel kann es auch bloß andeuten. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Plötzlich ist alles in der dunklen Nacht erleuchtet und hell. Und das ist Wunder der Christnacht. Was war das? Der lebendige Gott offenbart sich Menschen. Die unsichtbare Wirklichkeit Gottes wird plötzlich für Menschen erkennbar. Jetzt möchte ich noch mal einen Einschnitt machen, wenn ich das so sage. Heute war ja auch so eine Notiz in der Zeitung drin, dass irgendwo ein Theologieprofessor wieder gesagt hat, das sei alles Märchen, was die Bibel erzählt und Jesus sei im Grab verwest. Das ist nicht der Erste, der das entdeckt hat. Es gibt viele Zweifler, es gibt Zweifel in ihrem eigenen Herzen. Und sie müssen die Frage stellen, ist das überhaupt wahr? Aus dem Märchen. Und zwar genau an der Stelle, wo unsere Erfahrung, das, was wir tagtäglich sehen, gesprengt wird, gibt's das, dass Gott, der unsichtbare Herr, in unserer Welt plötzlich den Vorhang wegzieht und sich Menschen erkennbar macht. Sehr interessant, die Hirten hatten das auch noch nie erlebt. Und nach allem, was wir hier lesen, waren das keine zart beseiteten flötenspielende Gemüter mit märchenhaften Fantasien. Das waren realistische, harte Männer. Die würden überrumpelt, von der Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wenn ich sie so ansehe, und wenn ich die Berichte von unzähligen gläubigen Menschen lese, beobachte ich, dass überall das Gleiche erzählt wird. Wir wollten gar nicht glauben, wir hatten keinen Gedanken dran, wir wurden überrumpelt von der plötzlich uns offenbaren Gegenwart des lebendigen Gottes. Und wir haben es überhaupt im ersten Moment nicht begriffen, was wir da sahen. Deshalb, Sie müssen fragen, ist das wirklich wahr? Und es gibt unzählige Menschen, die ihren Kopf schütteln, die lächeln. Aber es gibt noch mehr von den Evangelisten, den Augenzeugen damals angefangen, die mit Jesus zusammengelebt haben und sie Berichte aufgeschrieben haben, von unzähligen Menschen durch die Jahrhunderte, die uns genau das bestätigen. Das tut Gott. Er tritt plötzlich aus der Unsichtbarkeit heraus. Wir mit unseren Augen, die so viel Nichtiges und Unsinniges sehen können, die Heiligkeit Gottes gar nicht erkennen. Aber es kann Gott gefallen, sich plötzlich sichtbar zu machen. Sie brauchen nicht darauf warten, bis vor Ihnen ein merkwürdiger Lichtstrahl aufzuckt. Das macht Gott ganz anders. Er hat es oft getan, das, was da steht mit Lichtstrahl, das übersetzt ja Luther hier ganz richtig mit der Herrlichkeit Gottes. Was heißt das? Das, was Gott als der Herr an Größe und Macht seiner göttlichen Würde und Schönheit um sich trägt. Und Sie merken schon von unserer Erfahrung, von unserem Begreifen her, wir haben keine Worte. Dieser Gott, der am Anfang bei der Schöpfung der Welt in dieses Chaos hinein das Licht hervorleuchten ließ. Dieser Gott, der einst in der Stiftshütte in der Wüste seine Herrlichkeit wohnen ließ, der einen Jesaja im Tempel etwas ahnen ließ von der Größe und Macht Gottes. Wie können wir heute als Menschen, die wir mit unseren Erfahrungen leben, die Macht und Größe Gottes erkennen? Ich habe den Eindruck, es ist bei Gott noch viel gewaltiger als mit einem großen hellen Blitz, der durch die Nacht zuckt. Wie Gott durch sein Wort in ihr Gewissen hineinredet. Die meisten Menschen haben so die Macht und Größe Gottes erfahren. Es war fast das gleiche Erleben wie bei den Hirten. Plötzlich ein Erschrecken, ein Aufwachen. Ja, ist Gott wirklich so da, real in unserem Leben? Und alle haben dieselbe Erfahrung gemacht, dass das Erste, was man dann empfindet, wenn man Gott begegnet, prüfen Sie es mal bei sich, das ist wahr und erlebbar, dass man zuerst erschrickt über der Schuld seines Lebens. Die Hirten haben es gar nicht beschreiben können, sie hatten Angst vor der Realität Gottes. Dann lebt er also doch, dann ist mir Gott auf den Fersen. Dann sieht Gott mich, dann ist ja alles vor ihm offenbar, auch das, was ich verkehrt gelebt habe. Ein Schrecken fällt über die Menschen. Die erste Sache, manche haben es erlebt, vielleicht bei einem plötzlichen Unfall oder bei einer wunderbaren Heilung, die Gott ihnen geschenkt hat. Und doch das Tiefste, wenn Gott in unser Gewissen hineinredet und wir auffahren, unser Gewissen erleuchtet ist und erkennt messerscharf Dinge, die wir jahrelang beschönigt und geleugnet haben, die im Lichte Gottes falsch und unrichtig sind. Und doch ist nur die eine Seite dieses Lichtstrahles der Klarheit Gottes. Sofort ruft Gott durch seinen Boten, durch seinen Engel, diesen erschreckten Hirten, die die Augen zusammenkneifen aus Angst, zu: Fürchtet euch nicht. Sehen Sie, das ist die Wahrheit, die Sie erfahren können. Das Erschrecken über die Wirklichkeit Gottes, das ist ganz anders, als wie man sich Gott in seinen Gedanken zusammengedichtet hat. Die Realität des lebendigen, ewigen Gottes, der Herr meines Lebens ist, vor dem man erschreckt aufwehrt. Und dann das andere, dieses Wort, das wieder ins Gewissen hineingeredet wird. Und so wie Gott immer redet: Fürchtet euch nicht, Ich verkündige euch große Freude. Ich will es Ihnen heute zurufen, deshalb haben wir Christfest. Weil Gott in Ihrem schwierigen, traurigen, komplizierten Leben viel, viel Freude hineingeben will. Heute Abend will er anfangen. Er will sie fröhlich machen, aufrichten, Mut machen. Ich habe vorhin gesagt, die Bibel hat mehr zu sagen, als dass wir nur das erzählen, was wir überall von Unheilsgeschichten der Welt schon auch schon wissen. Die hat eine Botschaft, eine Freudenbotschaft, die uns Mut macht. Gott will sie beschenken, er will sie aufrichten, mutig machen, will in ihr Leben hineingreifen und sie fröhlich machen. Ich verkündige euch große Freude. Er will sie beschenken. Jetzt kommen sie alle ja von ihrem Feiern her, von ihren häuslichen Weihnachtsfeiern. Ich habe in den letzten Tagen in einem dicken Buch gewälzt, in dem einiges über Weihnachtsbräuche und Weihnachtssitten steht. Ist ja toll, was man alles an Weihnachten machen kann. Also man kann Christbaumkugeln aufhängen und man kann Pistazien essen und Hutzelbrot und was weiß ich noch alles, Bärentatzen, und man kann herrliche Lieder singen und Musik auflegen. Und ich denke, Sie haben die ganze Variation der Freude von Weihnachten eingefangen. Man hört ja manchmal Prominente, die sagen, ja, ich freue mich, Weihnachten, das Fest der Familie, und Weihnachten, da will ich einem armen Kind Freude machen und so. Jeder hat ja unendliche Ideen, wie man Weihnachten gestalten kann. Das Wichtigste, meine ich, ist, dass dieser helle Lichtschein der Klarheit Gottes, der Herrlichkeit Gottes in ihr Leben fällt. Das müssen Sie entdecken und finden. Das müssen Sie erleben. In diesen Tagen hat jemand mir gesagt, das ist eigentlich eine komische Sache, wie wir Weihnachten feiern. Das ist eine miese Party. Alle kommen zusammen, die essen und sagen, uns schmeckt's und wir haben Riesenfreude. Und das Geburtstagskind ist irgendwo in der Kammer versteckt oder ganz ausgesperrt. Das darf nicht mit dabei sein. Es geht doch an der Christnacht um Christus. Kann Christus in ihr Leben hineinreden? Das ist das Wichtigste der Weihnachtsfeier. Heute Abend, am Abschluss dieser Christnacht, dass er sein Licht hineinleuchten lassen kann. Es war ja bei den Hirten auch merkwürdig, dass die äußere Erscheinung sehr früh wieder erloschen ist. Vielleicht noch viel früher, als die Kerzen ausgebrannt sind, die sie anzünden. Und dann ist all das wieder vorbei. Sie müssen in den Lichtschein Gottes treten, der nie verlöscht. Und darum ist es auch nicht genug, dass man sich an äußere Erlebnisse hält. Sie mögen in Ihrem Leben Dinge gehabt haben, die Sie aufgewühlt haben. Ich habe das noch oft erlebt bei der älteren Generation. Die haben erzählt, diese tiefgehenden Erlebnisse im Krieg und im Gefangenenlager. Aber das liegt dann so weit zurück. Sie müssen im Licht Gottes stehen bleiben. Und dann müssen Sie sich von den äußeren Erlebnissen lösen. Was hat denn Gott diesen Hirten zugerufen? Geht dorthin, dort ist Christus. Ihr müsst Christus finden. Er war das Licht. Das haben die Evangelisten oft erzählt. Da war Licht. Nicht bloß so ein kurzes, aufflammendes Licht. Wir sahen seine Herrlichkeit. So bezeugt schon Johannes gleich am Anfang seines Evangeliums. Und wieder das gleiche Wort. Das, was im Alten Testament der Lichtglanz ist, der Gott umgibt in der ewigen Welt, den Menschen mit ihren Augen gar nicht sehen können. Den haben wir in Jesus gesehen, in dem Jesus von Nazareth ist der Lichtglanz der Ewigkeit hervorgeleuchtet. Und die Menschen, die Jesus begegnet sind, haben das immer wieder erzählt und gesagt, das war so groß, wie wir ihm gegenüberstanden. Ich verstehe Ihre Zweifel sehr gut und Ihre Bedenken und Ihre Fragen. Meinen Sie nicht, den Hirten sei es auch ganz merkwürdig gewesen, dass just das ein Erkennungszeichen sein soll, ein Baby in Windeln gewickelt, und das soll doch Messias Gottes sein? Und Sie konnten nicht ahnen, dass in diesem irdischen Menschen die Herrlichkeit Gottes Ihnen so entgegenstrahlt,
So haben sich viele Menschen auch an Jesus gestoßen. Hoffentlich gehören Sie nicht dazu. Sind Menschen an Jesus irre geworden? Es haben sich Menschen über Jesus geärgert? Es ist furchtbar, wenn Menschen sich an Jesus stoßen, der doch ihnen das Heil bedeuten kann. Und deshalb will ich es immer wieder sagen, wenn wir hier in der Christnacht feiern, noch viel größer als der Christbaum, ist das Kreuz. Wo Jesus das noch einmal erhält, das ist der Lichtstrahl der Liebe Gottes. Den können Sie nur erleben, wenn Sie unterm Kreuz stehen und sagen, Jesus, meine Schuld ist viel zu schwer, die kann ich nicht allein tragen. Die kannst nur du in des Meeres Tiefe versenken. Und ich werde mit meinem Leben nicht mehr fertig. Ich werde mit meinem Wesen nicht mehr fertig. Mit meiner Bosheit, mit den Abgründen in mir. Schaffe in mir, Herr, ein neues Herz. Und dann kann man ihn immer nur ansehen, mit seiner Dornenkrone, mit den Wundmalen, den Christus. Und dann einstimmen die Lieder, die Paul Gerhardt gedichtet hat. Ich sehe dich mit Freuden an und kann mich nicht satt sehen. Was ist denn da Besonderes dran? Deine Liebe. So kann kein Mensch lieben. So liebt der ewige Gott. Eine solche Barmherzigkeit gibt's nirgendwo als nur bei dir. Und da zeigt uns Jesus die ganze Güte Gottes. Die müssen sie finden. Ich bin immer wieder traurig, wenn in Weihnachtspredigten nur über den Jammer der Welt gesprochen wird. Und wenn nur das mildtätige Herz in uns gerührt wird. Es ist doch umgedreht. Wir sollen die Freudenbotschaft hören von der großen Güte Gottes, die uns umfängt. Und dann möchte Gott, dass es in ihrem Herzen hell wird. Ich weiß, wie viele Menschen gerade an Weihnachten traurig sind, weil sie einen Schmerz haben. Trauer tut besonders weh in diesen schönen Tagen der Christnacht. Verwundungen von Menschen tun weh, wenn man erlebt, wie Eltern mit einem umgehen oder wie Kinder mit einem umgehen oder wie Eheleute miteinander umgehen, wie Menschen miteinander umgehen, was alles in der Welt an Gemeinheiten, Bosheit ist. Nein, wenn es nur in meinem Herzen hell wird und das geht bis hinein in die tiefste Schwermut und in die Traurigkeit, in die Angst und die Hoffnungslosigkeit, unter der Menschen leiden. Gerade Paul Gerhardt, der sonst immer wieder singt in den Liedern. Die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesu Christus. Heller als tausend Sonnen. Und es gibt keine Traurigkeit mehr. Weicht ihr Trauergeist, mein Freudenmeister, Jesus tritt herein. Was soll man sonst hier predigen von der Kanzel? Also immer wieder einen Blick auf Jesus richten. Wenn wir dich haben, kann uns nicht schaden. Teufel, Welt, Sünd oder Tod. Was auch kommen mag. Du hast ein Händen, kannst alles wenden, wie auch Eisen mag die Not. Wir richten unseren Blick auf ihn und dann wird's hell. Sitzen viele da und sagen, ja, ich wünsche mir auch, dass bei Ihnen hell wird. Blicken Sie auf Jesus, legen Sie Ihr Leben ganz unter die Herrschaft Jesu und es wird hell. Es ist nicht bloß ein Lichtschein, der aufblitzt am Firmament, sondern er macht Ihr Leben hell. Jesus will alle Finsternis erleuchten und hell machen. Christus spricht, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ob er einen kranken Körper hat, ob er schwierige Menschen hat, ob er nicht mehr weiter sieht mit seinem Leben. Er hat das Licht des Lebens, weil er alles in die Hand Jesu legt. Der Herr ist. Lassen Sie mich schließen mit der immer wieder packenden Erinnerung an den Mann, der uns das Lied O du Fröhliche geschenkt hat. Es war ja ein großer Spötter, einer der großen Literaten und Satiriker, Johannes Falk in Weimar. Im christlichen Glauben keine Spur, gehöhnt und gelacht. Und dann passiert es, dass in wenigen Wochen 4 seiner Kinder gestorben sind. Ja, merkwürdig, warum es manchmal die schweren Erlebnisse sind, durch die man wach wird. über dem Erschrecken, wie unheimlich diese Welt sein kann. Und dann erinnert er sich, dass er selber einmal als Kind ein Stipendium für die Schulbildung bekommen hat in seiner Heimatstadt. Und die Stadtväter damals gesagt haben, vielleicht kannst du es im Leben heimzahlen. Und dann nimmt er dort in Weimar die Straßenkinder auf, die es in Massen gab durch die schrecklichen Folgen der napoleonischen Kriege. Und bis zu 200 Kinder hat er aufgenommen, der doch kein Geld hatte. Er wusste nie, wie er es bezahlen sollte. Aber alle, die Johannes Falk kannten, sagte, wie der mit seinen Kindern Weihnachten gefeiert hatte. Und er stand da und sagte, guck doch mal die Kinder an. Das sind alles Kinder, die eigentlich einmal im Gefängnis gelandet wären, Fesseln an die Arme geschmiedet, eingekerkert, zerbrochenes Leben. Und ich darf ihnen etwas von der Liebe Gottes weitersagen. Und dort für seine Kinder hat er dieses Lied gedichtet. O du fröhliche, o du selige, gnadenbringende Weihnasse, Welt ging verloren, Christ ist geboren, freue dich, o Christenheit. Jetzt wäre schön, wenn Christus in ihnen auch es so hell machen würde, dass sie nicht stehen bleiben an der Traurigkeit ihres Lebens, sondern dass sie, so haben sie Hirten gemacht, vielen Menschen weitersagen können von der Freude, die in Jesus angebrochen ist. Amen.